Wir packen's an. Und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa. Über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Jeden Monat neu.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind heute zu dritt in Mytilini auf Lesbos. Und ich freue mich ganz besonders über Doro und Sabine, die heute meine Gäste sind. Und vielleicht wollt ihr euch kurz vorstellen, sagen, was ihr macht. Und Doro, vielleicht möchtest du einfach mal anfangen.
Ja, also freue mich, dass wir das Gespräch führen. Danke für die Einladung. Mein Name ist Doro Blanke. Ich bin die Geschäftsführerin einer österreichischen NGO. Wir arbeiten jetzt insgesamt seit 9 Jahren mit Geflüchteten und seit 3 Jahren auf Lesbos. Lesbos liegt an den europäischen Außengrenzen in Griechenland. Es gibt hier sehr viele Ankünfte von Geflüchteten, die aus der Türkei kommen, aus unterschiedlichen Nationalitäten. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, hier die Grundbedürfnisse der Menschen zu befriedigen oder abzudecken, weil das politisch halt verweigert wird. Die Menschen hier sehr grausam behandelt werden, zu wenig zu essen bekommen, zu wenig ärztliche Versorgung. Das ist halt so das, was wir hier tun. Und wir arbeiten hier auch mit Community Volunteers, sprich mit Geflüchteten aus den Communities, die unsere Arbeit unterstützen. Und in Österreich beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Integration. Da haben wir im Laufe der letzten Jahre ungefähr 300 junge Menschen begleitet auf dem Weg bis zur Staatsbürgerschaft oder Führerschein, Ausbildung, so. Ja, das ist so, was wir tun. Man kann uns googeln, www.doroblanke.at.
Ja, mein Name ist Sabine Waldner. Ich gehöre auch zur Gruppe Wir packen's an. Ich bin dort Mitglied und begleite hier Fabian Loy hier auf Mytilini. Und ich war schon mal hier vor mehreren Jahren, als Moria noch stand, und habe damals bei One Happy Family gearbeitet. Für mehrere Wochen war da Volunteer und hatte schon Einblick in die Situation vor Ort. Aber diesmal ist es wirklich komplett anders für mich, weil ich viel mehr an den Wurzeln bin, mehr Kontakt in die Leitung der NGOs habe und auf diesem Weg auch Doro Blanke getroffen habe, die so viel erzählt, dass ich finde, es wert ist, hier heute zuzuhören, und freue mich auf ein Gespräch mit dir.
Ja, Sabine hat es schon gesagt, ich bin Fabian, ich bin auch beim Brandenburger Verein Wir packen's an. Und falls es jemand noch nicht weiß, also wir versuchen auch Menschen an den Außengrenzen zu helfen. Doro, ich würde mal fragen, wie hast du denn angefangen mit dieser Arbeit? Wie bist du auf die Idee gekommen und war das schwierig?
Naja, es ist irgendwie in mein Leben gepurzelt. Ja, ich bin eigentlich Keramikerin, Kunsthandwerkerin und habe ein Haus gehabt an der Südsteirischen Weinstraße, wo auch meine Kinder groß geworden sind mit Atelier und einem Schaugarten. Und 2014 sind wir dort einfach die ersten Geflüchteten über den Weg gelaufen. Und das war eine Familie, ein Vater mit 4 Kindern. Und die Mama war in Moldawien, ist auf der Flucht in Moldawien verhaftet worden. Und der Vater mit den Kindern ist hier in Österreich gelandet. Und ich habe mich dann bemüht, ich habe nicht gewusst, was das für Dimensionen annimmt. Ich habe mich dann bemüht, für die Kinder Schulplätze zu finden. Das war damals noch sehr einfach in Österreich, weil es da keine Vorschreibungen oder so gegeben hat, wenn man willige Lehrerinnen oder Schuldirektorinnen gekannt hat, haben die aufgenommen. Das ist alles super gelaufen. Was ich dabei übersehen habe, ist, das ist nämlich dann passiert, nachdem die Asyl bekommen haben und wir auch gekämpft haben für Familienzusammenführung und die Mutter da war, haben sich 50 andere junge alleinreisende Männer gemeldet, die im selben Haus gewohnt haben und haben gesagt, hallo, wir haben auch Bedürfnisse. Ja. So, dann habe ich einmal nachgeforscht und habe dann so eine Gruppe gefunden von Freundinnen, Kleidung, Essen, Deutschkurse, weil das war wirklich Südsteiermark sehr ländlich. Da gibt es wenig Möglichkeiten für Bildung. Und dann, eines hat das andere gegeben, die Syrer haben dann sehr schnell, und Syrerinnen, also ich gender das nie, weil dort waren durch die Bank Single Men, also alleinreisende junge Männer, die haben sehr schnell Asyl bekommen und sind dann weiter in größere Städte, aber die jungen Afghanen sind quasi übergeblieben, weil Österreich dann angefangen hat nach dem Joint Way Forward Deal. Das ist ein Abkommen mit Europa und Afghanistan, dass man Afghanen abschiebt. Hat dann angefangen, Leute abzuschieben, Menschen, die schon in Ausbildung und so waren. Da bin ich dann Aktivistin geworden gegen Abschiebungen nach Afghanistan, habe sehr viele andere NGOs kennengelernt. Wir haben insgesamt 300 Leute betreut, zwei haben es abgeschoben, einer davon ist jetzt in Deutschland und hat die Lehre dort fertig gemacht. Also es ist immer irgendwie Vernetzung. Und ja, so bin ich dazu gekommen. Und nach Lesbos bin ich gekommen. Erstens einmal habe ich mit den anderen großen NGOs zusammengearbeitet gegen das schreckliche Camp, Aufrufe der Europäischen Union an politische Personen, endlich solidarische Aufnahme, weil das Camp total überfüllt war und das einfach, wie Schande Europa ist es ja genannt worden, überall. Aber persönlich hergereist bin ich, weil ein junger Afghane, der in Österreich in der Ausbildung war, aber noch kein Asyl gehabt hat. Und das heißt ja, man kann das Land nicht verlassen. Wenn man es verlässt, kann man nicht mehr zurück. Hier seinen minderjährigen Bruder gehabt hat und durch das Feuer und das Chaos hat er den Kontakt zum Bruder verloren und ist total nervös geworden und hat beschlossen, sich ein Flugticket zu kaufen und hierher zu fliegen. Und ich muss sagen, der Ahmed war aber super drauf in der Lehre und ich wollte auf keinen Fall, dass er seinen Asylprozess und diese wirklich großen persönlichen Investitionen, die er geleistet hat in unserem Land, jetzt total mit einem Schlag kaputt sind. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich fahre hierher. Ich fliege hierher. Den Bruder habe nicht ich gefunden, wer andere hat ihn dann gefunden. Ich war dann 3 Tage da und da waren wir so, erst einmal so schockiert. Wir haben dann in den Jungles, also in den Olivenhainen gearbeitet, wo die Leute, 10.000 Menschen gewesen sind, ohne Wasser, ohne Toiletten. Wir haben dann breite Unterstützung aus der österreichischen Zivilgesellschaft gekriegt, auch finanziell. Und wir haben da angefangen, was aufzubauen und ja, sind wir hängen geblieben und haben eh, würde ich sagen, viele Erfolge. Wir haben, was man da genau machen kann, kann man später mal sagen, aber so ist es gekommen. Ich glaube, es wacht niemand auf und denkt sich, ich will jetzt Geflüchteten helfen. Das ist immer irgendwie so, es purzelt in unser Leben. Mhm.
Ja. Ja, ich glaube, das kennt Sabine auch ganz gut.
Genau, das purzelt ins Leben. Bei mir standen sie auch im Garten. Ja. Das war der erste Kontakt, ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja.
Bei dir standen sie auch im Garten? Ja. Ja, eben bei mir. Ja. Mhm. Ja, was willst du machen? Ich meine, wir sind Menschen. Ne?
Mhm. Ja, und wer da wirklich mal Interesse hat, da nochmal genauer zu gucken, einfach auf die Internetseite oder Social Media von Doro Blanke, da findet man so vieles Aktuelles, was sie so macht. Und du sprichst jetzt manchmal von ich, manchmal von wir. Wie ist eigentlich deine Struktur? Oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du eigentlich das alles alleine machst oder da vielleicht auch eine gewisse Unabhängigkeit hast. Und die Frage ist, möchtest du dich an andere binden oder machst du es wirklich alleine? Oder wie ist so deine Struktur? Denkst du, dass es eine gute Idee ist? Oder willst du da was ändern? Oder wie ist das so, deine Arbeiten?
Also es ist so, ich habe 7 Jahre Ehrenamt gearbeitet. Und jedes Jahr zu Weihnachten geweint bei meinen besten Freunden und gesagt, Leute, tut mir leid, das geht so nicht mehr. Weil das war schon so zeitintensiv, dass auch meine keramische Arbeit drunter gelitten hat und so. Und dann, wie ich hierher gekommen bin, ich meine, wenn du dann plötzlich 10.000 Euro auf deinem Privatkonto hast, das geht nicht. Und dann haben meine besten und engsten Freunde, Völkerrechtsexperte, Professor Wolfgang Benedek, Präsidentin von Frauen Stadtpark, Heidrun Primas, Bischof, der Hermann Klettler, so verschiedene Leute aus verschiedenen Feldern in Österreich, einfach gesagt, du, wir gründen jetzt einen Verein für dich. Ich meine, die haben mich vorher schon unterstützt. Ich war eingeladen im Nationalrat von Parlamentariern, habe überhaupt nicht einmal das Geld für das Zugticket gehabt von Graz nach Wien und die haben uns finanziert. Also ich habe gesagt, Leute, sorry, das geht jetzt nicht mehr. Dann haben die diesen Verein gegründet, warum ich hier in Österreich spreche, ich von wir, weil dort arbeiten wir sehr gemeinsam, aber die Entscheidungen, was wir hier machen, das treffe ich alleine auch im größten Wohlwollen und Vertrauen unseres Vorstands. Ich bin natürlich mit denen im regelmäßigen Austausch. Ich schreibe denen immer, wenn ich zu Hause bin, treffen wir uns. Wir haben einen Kassier, wir haben eine externe Rechnungsprüfung, also alles paletti. Nur die Leute sagen natürlich wirklich, wenn man hier schnell was entscheiden muss, da kann ich jetzt nicht ein Vorstandsmail machen und seid ihr alle dafür, die vertrauen mir, dann schreiben die, natürlich sind wir dafür. Ja. Ich meine, beim Rechtsberatungsprojekt, wo wir 60.000 Euro im Jahr finanzieren, da gibt es natürlich dann ein Gespräch gemeinsam. Ja. Aber ob wir jetzt ein neues Kinderprojekt machen oder so, das ist immer meine Entscheidung und ich leite das Ganze hier und ich möchte auch die Verantwortung hier nicht unbedingt auf meine Mitarbeiterinnen, ohne die ich das alles nicht machen könnte, also Mitarbeiterinnen, Volunteers, Ehrenamt, möchte ich deshalb nicht abschieben und sage ich deshalb nicht, wir entscheiden oder wir machen, das sind Selbstgeflüchtete, denen kann man diese Verantwortung, weil es kann auch was schief gehen, ja, nicht aufhalsen, aber jeder, der meinen Social Media Account verfolgt, sieht, dass ich jede Woche danke an mein wunderbares Team und so, ja, aber mir geht es da wirklich auch um eine Verantwortung, die ich übernommen habe für meine Volunteers, sage ich jetzt einmal so, und für das Team, die uneingeschränktes Engagement zeigen, auch wenn es ihnen oft selber nicht gut geht, wenn das Team wieder erneuert wird, weil ein paar Asyl bekommen und die anderen hängen schon seit 3 Jahren hier, also das muss man alles ausbalancieren. Ich finde nicht, dass man solchen Menschen noch eine finanzielle oder Entscheidungsverantwortung auflasten kann. Das ist jetzt mein Ding. In Österreich spreche ich immer von wir, weil da arbeiten wir auch ganz eng mit Asylkoordination Österreich zusammen, mit Diakonie, zum Beispiel Kinderrechte, minderjährige Flüchtlinge und auch meine Vorstandsmitglieder. Jetzt zum Beispiel hat ein junger Geflüchtete das Asylinterview gehabt in Österreich. Wir schicken die Leute natürlich nicht alleine hin, weil da kann eine Vertrauensperson hingehen, dann geht natürlich wer mit, aber ich bin halt die Geschäftsführerin und das Gesicht nach außen und die Sprecherin. Ja, ich weiß, das stoßt in der linken Gesellschaft ein bisschen oft auf, wenn ich sage ich, aber das meine ich nicht so, sondern das ist auch in dieser Dankbarkeit und Wertschätzung, dass mein Vorstand mich das so machen lässt, wie ich das entscheide, also das ist irrsinnig wichtig und das ist großartig und dafür bin ich sehr dankbar und darum kommt es auch, aber in unserem Land weiß jeder, von wem ich getragen werde und ich wertschätze das auch immer wieder, aber hier bin ich die alleinige Entscheiderin.
Hat natürlich auch Vorteile, du kannst, wie du schon sagst,
immense.
Ja, schnell sein.
Ganz schnell.
Und darauf kommt es ja an, das haben wir hier schon auch wahrgenommen, dass die Situation manchmal sehr dynamisch ist. Wir waren vorher in Thessaloniki, wo auch Menschen geholfen wird und dann sind dann, wenn 1.000 da sind, auf einmal nächsten Tag 400 weg oder umgedreht. Und da muss man natürlich irgendwie in der Lage sein, mal Gas zu geben oder auf die Bremse zu treten. Jetzt ist es ja so, hast es vorhin schon angedeutet, dass hier in der staatlich geführten Unterkunft für Geflüchtete wenig Unterstützung ist. Die kriegen da eine Decke und eine Erstausstattung, aber wenn ich es richtig verstanden habe, können die nicht mal ihre Wäsche waschen dort. Was tust du, was tut ihr hier jetzt konkret aktuell?
Also ich möchte jetzt kurz noch auf die staatliche Unterbringung eingehen, weil ich glaube, das ist wirklich wichtig. Und ich bin überzeugt davon, dass viele Europäerinnen im Gegensatz zu dem, was rechte Flügel behaupten, dass wir alle wollen, dass die alle weggehen und so, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben sehr viele Menschen in Europa, die diese Zustände, wenn sie es wissen würden, auf keinen Fall akzeptieren möchten. Was jetzt nicht heißt, und das ist ja immer die Diskussion, ja entweder es gibt hier nur schwarz oder weiß, alle sollen kommen oder alle sollen gehen. Ich vertrete persönlich auch die Fraktion, wenn wir für faire Asylverfahren kämpfen, dann müssen wir nach fairen Entscheidungen auch Rückführungen akzeptieren, allerdings nicht in Hochrisikogebiete, Kriegsgebiete, aber wir gehen jetzt von fairen Asylverfahren aus. Also so sehe ich jetzt meinen Auftrag. Wichtig finde ich, dass wir die Europäerinnen informieren, was heißt das, hier schlecht behandelt zu werden. Also das ist zum Beispiel so, dass Kinder hinter Zelten geboren werden, weil der Arzt ruft die Rettung, die hier, es gibt keine eigene Rettung für das Flüchtlingslager, ja, sondern das ist die öffentliche Rettung und irgendeine Volunteerin ruft eine Rettung von einer medizinischen NGO. Und der Grieche entscheidet, na, da haben wir jetzt keine Zeit oder so, da sind schon Kinder hinter den Zelten auf die Welt kommen. Dann heißt es, dass das Lager überfüllt ist und oft nicht jeder sein eigenes Bett hat. Wir sind in Europa, möchte ich betonen, wir sind nicht im Sudan oder wo. Nicht jeder sein eigenes Bett hat. Es heißt auch, dass es kaum Übersetzerinnen gibt, die den Menschen einmal erklären können, wo sind die jetzt überhaupt. Ja? Also uns haben auch schon Leute gefragt, ob das hier Europa ist. Ja? Es heißt auch, dass Menschen, die eine Nachricht bekommen, dass gerade in einer Krisensituation ihre ganze Familie verstorben ist, keinen Ansprechpartner haben. Bei uns nennt man das Krisenintervention. Ich glaube, wir sollten von unseren Maßstäben ausgehen. Es heißt auch, dass Menschen hier, vor einigen Monaten waren 600 an der Zahl in diesem Camp, offiziell aus der Lebensmittelausgabe, also aus der Essensausgabe, gestrichen werden, bei 40 Grad im Schatten. Kein Wasser, kein Essen, weil sie einen positiven Asylbescheid haben. Ihnen aber noch die Dokumente fehlen, zum wirklich Weiterreisen. Oder Menschen, die einen negativen Asylbescheid haben, und wir haben europäische Rechte. Bei einem negativen Asylbescheid, besonders wenn man weiß, wie die Verfahren hier laufen, hat man das Recht, rechtlich einen Einspruch zu erheben. Das kostet 120 Euro, das haben die Menschen hier nicht. Und dann werden sie von der Essensausgabe abgeschnitten und mit der Begründung, man hofft dann, dass sie weiterreisen, die Asyl haben sollen in den Großstädten, obdachlos auf ihre Dokumente warten. Die kriegen dann irgendwann per SMS oder WhatsApp eine Mitteilung, der Pass ist jetzt fertig. Und die anderen sollen über den Balkan gehen, Richtung Europa. Das ist das politische Ziel. Ja? Die Ärztinnen, wenn man mit denen reden, also es gibt hier quasi nur zwei Medikamente, Schmerzmittel und Antidepressiva. Alles eine Katastrophe. Auch insofern möchte ich darauf hinweisen, dass 90% dieser Menschen hier oder 95% sogar in Europa bleiben. Also wir produzieren hier mehr Kosten für später. Die Leute werden krank, werden depressiv. Es ist nachher viel schwieriger, sich in einen Arbeitsprozess einzugliedern mit diesen Zuständen. So, und was machen wir jetzt? Wir bemühen uns für das, dass wir so eine kleine NGO sind, wirklich, glaube ich, arbeiten wir sehr gut. Also das Wichtigste ist einmal, dass die Leute zu ihrem Recht kommen. Also wir finanzieren ein Rechtsberatungsprojekt. Da kann man auch auf unserer Homepage nachlesen. Da ist unsere Projektpartnerin, die Nantina Zekere von Defense Children International. Das sind zwei ausgebildete und sehr, sehr gute Asylanwältinnen mit ihren Legal Workers, also mit ihren Rechtsberaterinnen, die auch hier auf der Insel sind. Da kümmern wir uns hauptsächlich die kümmern sich hauptsächlich um alleinreisende Mütter mit Kindern, um Minderjährige auch, werden sie von der Regierung gebeten, wir zahlen es, die Regierung macht es nicht. Ich meine, es ist ja alles ein Drama, ja, wenn ein Minderjähriger keine Rechtsberatung kriegt. Und um besonders vulnerable Familien, ja, weil wir müssen ein bisschen aussortieren. Wir haben im Gegensatz zu anderen, machen wir keine Infosessions für 30 Somalierinnen, weil das bringt gar nichts. Weil dann sagt die Freundin, das und das musst machen im Camp, damit du Asyl kriegst, und dann folgt die wieder nicht der Infosession, sondern das, was die Somalierin sagt. Wir machen Einzelberatungen und ziehen das durch bis zum Gericht. Und wir haben, also die DCI hat da wahnsinnig gute Erfolge. Das zweite ist die Nahrung. Also für mich ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass jeder Mensch einmal am Tag ein warmes Essen haben kann. Da haben wir jetzt so im Moment, also, dass wir alle besonders vulnerablen Personen, die aus irgendwelchen Gründen, sei es psychologischen, krankheitsbedingt, aus dem Camp rausgeworfen, noch keine Dokumente, die in der Stadt leben, wöchentlich mit einem Lebensmittelpaket versorgen, das so groß ist, dass Einzelhaushalt oder 5 Personen jede Person eine warme Mahlzeit am Tag, ich meine jetzt nicht extrem luxuriös, aber eine warme Mahlzeit am Tag kochen kann. Das sind halt Trockenlebensmittel wie Reis, Linsen, Chickpea, also Chickpeas,
Kichererbsen,
danke, es ist schon richtig schlimm, Kichererbsen, Nudeln, Tomatopaste und so, also Juice und solche Sachen, Zucker, Salz, Öl einmal im Monat und dann frisches Obst und Gemüse, Eier, Brot, jede Woche Fleisch auch. Ja, ich kenne die Argumente, Vegetarier und so, aber man muss sehen, die Leute sind kurz da. Fleisch ist für sie ein wichtiges Element zur Ernährung, was sie auch kochen können in ihren Rezepten. Wir wollen den Menschen was Gutes tun und jetzt nicht gerade uns, dass wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben jetzt alle zur Vegetarier gemacht. Nein, das sage ich immer dazu, weil das ist immer Kritik, warum wir Fleisch geben. Also ich sage es jetzt dazu, weil die Mütter einfach sich besser fühlen, wenn sie ihren Kindern das einmal am Tag eine Kleinigkeit kochen können. Dann verteilen wir auch Pampers an diese Leute, die kleine Kinder haben und Popocreme und solche Sachen. Dann, wir zahlen auch Mieten für Familien, die jetzt zum Beispiel mit ihren Kindern obdachlos wären, wenn sie die Insel verlassen, obwohl sie die Dokumente noch nicht haben. Dann schauen wir in Kontakt mit sehr lieben Griechinnen, dass wir günstige Wohnungen hier bekommen, wo die die paar Monate, bis sie die Info bekommen, die Dokumente sind fertig, hier in einer Wohnung wohnen können, weil sie ja das Camp verlassen müssen. Dann kümmern wir uns auch um Bildung, weil es ist sehr wichtig, dass wir, also finden wir, dass die Menschen über ihre Basisgeschichten reden können. Wo ist der Arzt? Wo ist der Bäcker? Wo ist ein Geschäft? Wo bin ich hier überhaupt? Wie geht's dir? Wie geht's mir? Also wir geben Englischunterricht, 4 Gruppen, 2 Beginnergruppen und 2 Fortgeschrittene, alles unterschiedliche Nationen, wir machen da keinen Unterschied. Was machen wir noch? Ah ja, und wir machen gemeinsam, ja, Entschuldigung, aber es ist gemeinsam mit Leave No One Behind, wie das losgegangen ist. Okay, 600 Menschen wurden am Anfang im Mai von der Essensliste gestrichen. Ja, und da muss ich sagen, da war ich im Vorteil, weil da brauche ich meinen Vorstand nicht fragen, da entscheide ich jetzt. Und da bin ich auch sehr dankbar über die Kooperation mit Leave No One Behind und darum sind wir übergeblieben, wir zwei, weil wir haben es schnell entscheiden können, wir machen das jetzt, weil im Sommer bei 40 Grad, wenn wir nichts zum Essen haben, ist immer schlimm, aber die Hitze, zusammengedrängt, die Aggression, Hunger, das ist alles schrecklich. Und da haben wir jetzt ausgemacht, Leave No One Behind, distributed, also verteilt, 7 Wochen finanzieren die die Lebensmittel für die Leute, die von der Essensliste gestrichen sind im CAP und wieder wir. Da geht auch mein großer Dank an Wir Backen's an, weil da wart auch ihr gleich bereit, uns mit 5.000 Euro zu unterstützen, was für uns eine irre Hilfe war, weil am Anfang, bis man das sortiert hat und haben wir es groß einkaufen müssen, also herzlichen Dank. Ja, und dann noch so persönliche Begleitung ist mir sehr wichtig, kochen mit den Refugees, zusammensitzen, Austausch, erklären, warum machen wir was. Ich meine, über Mülltrennung in Griechenland zu reden ist schwierig, aber wir versuchen es, weil die klingt auch nicht nach. Aber so einfach menschliche Begegnungen, ja. Also das ist so einmal grob, was wir tun.
Wenn du unsere Arbeit unterstützen oder selbst mit anpacken willst, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und geh auf unsere Webseite. Du kannst Geld spenden, Sachen spenden, Zeit spenden, als helfende Hand unsere Arbeit dauerhaft fördern und in unserer Lagerhalle mit anpacken. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
Ja, ich wollte gerade eine Frage stellen, aber im Prinzip hast du es gerade schon beantwortet, was ich dich fragen wollte. Nämlich, also erstmal wollte ich nochmal zurückgehen, und zwar hast du gesagt, mein Vorstand, wir meine Mitstreiter in Österreich vertrauen mir sehr. Aber ich habe dich ja nun auch ein paar Tage jetzt erlebt und ich finde auch, dass du deinen Volunteers, die ja oft auch migrantischen Hintergrund haben, sehr viel Vertrauen entgegenbringst. Ja? Und du hast eben angesprochen, es gibt andere NGO-Gruppen wie Leave No One Behind, mit denen du zusammenarbeitest und wo die Zusammenarbeit auch sehr auch großartig genau das ist. Und meine Frage, wie gesagt, hast du jetzt gerade schon beantwortet, aber wie sorgst du für dich, wenn du so viel alleine entscheidest, so viel alleine mit dieser Schnelligkeit? Ich glaube, das kann sich keiner vorstellen, wie schnell Dinge hier passieren, wie schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, dass auch wenn wir in Paris waren, permanente Unterbrechung ist ein Lärmpegel ohne Ende. Wie sorgst du für dich? Du hast neulich von Supervision gesprochen, wenn es sehr harte Fälle gibt. Gibt es da einen Punkt, wo du sagst, hier hole ich mir Hilfe, hier brauche ich Unterstützung?
Ja, klar. Also es ist so, ich entscheide mir zuerst schnell und dann frage ich alle anderen, also alle Relevanten, hole ich mir das Feedback. Ich habe ein gewisses Selbstbewusstsein, weil ich denke mir, wir verkomplizieren es auch oft. Ja? Also Entschuldigung, unsere Spenderinnen vertrauen uns, wir nehmen überhaupt kein politisches Geld, wir kriegen nur Privatspenden. Wir legen denen auch immer einen Jahresbericht vor, lassen extern prüfen, legen den Bericht vor, posten dann alle großartige Ruhe, es ist super, also finanziell kein Problem. Die Genauigkeit und das andere, der Vertrauens, und ich vertraue mir selber. Das muss ich einfach dazu sagen, vielleicht nützt es, weil ich war alleinerziehende Mutter. Also da lernt man einfach viele Dinge. Und ich glaube, wir müssen, das ist in einer großen Orga, ich spreche mit Kolleginnen, die ich wahnsinnig schätze, ein Riesenproblem. Weil da kommt dann das Soziokratische und alle sagen ihre Meinung und so. Das ist wichtig, das ist gut. Aber hier katastrophal. Ja? Weil ich kann hier nicht eine Diskussion starten mit 5 Leuten, sollen wir, wann, was. Das dauert 5 Wochen, da haben Leute 5 Wochen nichts zum Essen. Ja? Und Leave No One Behind ist jetzt so, die wissen, wir sind einfach Profis in Verteilung, wir wissen, was sind die Basics, was brauchen die Leute, um sich ein warmes Essen zu kochen. Und da wird schnell Entscheidungen getroffen. Ich hole mir nachher immer das Feedback. Und, ja.
Nur zum Verständnis, du sprichst jetzt von diesen Food Distributions,
ja.
Die du in diese
ja, Essensverteilungen im Camp. Ja. Okay. Weil das war ja auch für mich ein Gewissenskonflikt, weil wir haben im ersten Jahr im Camp gearbeitet mit einer kleinen NGO und ich habe dann gesagt, ich will das nicht mehr, weil ich möchte nicht diesen Wahnsinn, der dort passiert oder passiert ist, dass Polizisten Kinder mit Füßen treten, dass die wie wirklich Fremde, also eine Aggression war da, ja, dann auch vom, ich habe damals den damaligen Camp-Direktor sehr geschätzt, der war total verzweifelt, weil vom Ministerium immer so arge Anweisungen kommen, sie noch mehr Leute in das große Zelt reinpferchen, noch weniger, also noch knapper bemessen die Essens Ausgabe und so, also wenn ich da drinnen bin, unterstütze ich das und das ist uns relativ leicht gefallen, weil es waren ja nur immer noch 1000 Menschen im Camp und da waren wir sehr optimistisch, dass wir einen Großteil davon außerhalb erreichen können. Ja? Während Corona ist das nicht möglich gewesen, da haben wir drinnen sein müssen, weil die Leute immer nicht raus können. Also die und ja, Supervision ist ganz wichtig, da muss ich auch sagen, ich habe auch jemanden, den Bischof Hermann, also mit dem ich auch spirituell mich austauschen kann, weil man muss ja auch schauen, dass man jetzt nicht wirklich Aggression kriegt auf Politik und auf die Griechinnen. Ich möchte in der Liebe bleiben, ja, das ist ganz wichtig für mich. Das ist ein harter Job, ja, manchmal, weil zum Beispiel letztes Jahr im Oktober, wie ich gekommen bin, ist vor einer Militärbasis ein Boot gekentert, vor einer Militärbasis, wo 18 Frauen ertrunken sind auf der Flucht, ja, wo für mich als Laie, Entschuldigung, also Griechenland redet immer davon, sie müssen sich vor dem Erdogan schützen und müssen militärisch aufpassen und dann sieht man kein Boot mit 8. Mit 40 waren sie insgesamt, also 20, das hat man noch nicht gefunden. Und ein Kind, der tot ist, ein toter Mann und 18 tote Frauen. Also da kriegst du Aggression, weil da sagt mir der Hausverstand, jede Militärbasis muss das Boot gesehen haben. Ja? Also geistige Gespräche, Supervision und dann muss ich sagen, ich habe einfach so liebe Freundinnen und meine Kinder, die mich auch korrigieren. Ja? Wenn ich dann zu Hause bin und an einen Geburtstag eingeladen bin, dann sagen die Tutoro, hey, ist eh alles lieb, aber heute am Geburtstag feiern, heute reden wir nicht über Geflüchtete. Und das ist auch großartig, ja, dass man rauskommt aus der Schleife. Also, und dann habe ich hier auch griechische Freundinnen gewonnen in den 3 Jahren, 3, 4. Und ein normales Leben, ihr seht es in meinem Haus, ich meine, jeder sagt, wieso kaufst du dir da Pflanzen oder so, du gehst wieder weg. Oder einen Teppich, aber ich glaube, das braucht man einfach so, auch die Normalität. Und das Schöne sehen und das Banale sehen, das die Schönheit des Lebens ausmacht. So, das sind meine Korrektive, oder wie sagt man?
Du sprichst gerade von griechischen Freundinnen oder Freunden. Wie weit kriegst du Unterstützung aus der lokalen Bevölkerung, von Nachbarn und beim Einkaufen?
Ganz viel.
Viel.
Wobei ich natürlich sagen muss, eine Hand wascht die andere. Ich bin bekannt dafür, dass ich sofort zahle. Ich lasse mir keine Rechnungen geben und zahle am Monatsende. Warum? Weil ich die Situation der Bevölkerung hier vor Ort kenne. Die haben alle wenig Geld, die leiden alle, die können ihre Stromrechnungen oft nicht zahlen. Bekannte von mir, die heizen überhaupt nicht im Winter, weil sie nur Elektroheizung haben. Und da denke ich mir, da müssen wir fair bleiben und müssen wir gut aufeinander schauen. Umgekehrt ist es so, wenn ich zum Apotheker gehe und um ein Medikament fragt, dann schaut er mich an, sagt er, hast du eine Augenentzündung oder ein Geflüchteter? Dann sage ich, ein Geflüchteter, dann gibt er mir es zum Einkaufspreis oft, also so. Oder dieses Haus, ja, andere NGOs zahlen für so ein Haus 1.000, 1.200 €. Ich habe mit meiner griechischen Freundin geredet, habe gesagt, du, wenn ich als NGO jetzt um ein Haus frage, dann explodieren die Preise, sie hat es gemanagt, wir zahlen hier 500 € Miete. Ja? Also so, wir kriegen viel Unterstützung, wo auch beim Einkauf, dass Leute zu uns sagen, okay, was braucht ihr, zum Beispiel die Vana da unten von Paliagora, kannst du Kondensmilch brauchen? Ja? Sie hat 200 Dosen gekriegt, eigentlich für ihr Lokal, aber sie will eh einen Kaffee, keine Kondensmilch rein und sie wird es uns vermachen. Ja? Jetzt kann man genauso sagen, ja, sie können es verkaufen. Ja? Da gibt es jetzt böse Menschen, die sagen, ja, weil sie es halt nicht brauchen kann. Aber sie können es an ein Lokal verkaufen, das braucht oder so. Aber sie gibt es dann uns, also wir kriegen schon hier auch wirklich viel Unterstützung. Und dann muss ich sagen, ich glaube, ich habe einen Vorteil auch, weil ich älter bin. Ich bin hier nicht so als Party. Viele Volunteers, die nur 4 Wochen bleiben, die gehen halt mehr mit Jugend aus, was ja berechtigt ist, ist ja gut, die sollen. Aber ich bin halt eher an, ich gehe mit den Griechinnen einmal essen oder lade sie zu mir ein, wir kochen gemeinsam, weil es mich interessiert, wie die kochen, wie die essen zu Hause, in ihrem Zuhause, lade sie ein, kochen gemeinsam. Da entsteht natürlich eine andere Bindung und ich komme ja immer wieder. Da sind die Griechinnen auch bereit, die Herzen zu öffnen, weil die sind auch belastet hier. Ja, die sehen Gesichter alle 3 Wochen wie die Geflüchteten oder 4 andere Gesichter. Und wie heißt du und welcome und woher kommst du immer, das hängt daraus nach ein paar Jahren. Also das wäre für mich auch anstrengend, wenn ich so leben müsste in Österreich. Aber auch hier unmittelbar meine Nachbarinnen, die hängen mir dann wieder. Letztes Jahr habe ich überhaupt keine Mandarinen gehabt an meinem Baum. Dann bringen sie mal wieder Mandarinen rüber, dann mache ich wieder österreichischen Kuchen, bringe ihnen ein Stück, ganz simpel. Wie es halt überall läuft. Ja. Mit denen kann ich gar nicht reden, aber wir lieben uns. Sie kommen raus, wenn ich komme von Österreich, umarmen mich, schreien, wie geht es dir auf Griechisch, das kann ich gerade jetzt noch und danke gut und so. Wir können nichts reden, aber lächeln, winken, Obst und Torten oder Kuchenaustausch, es funktioniert. Ja, man muss es
wollen. Ja, das ist toll.
Ja.
Wer bedient deinen Social Media Account?
Ich, drum sage ich nicht. Ja, das ist auch so ein Thema. Ich meine, ich habe ganz viele junge Menschen hier kennengelernt. Meine Tochter kriegt Schweißanfälle. Die, die studiert im dritten Bildungsweg an der Angewandten, also Uni für Kunst. Und sie ist in diesem digitalen Bereich tätig. Sie sagt, Mama, bitte, was machst du da für Bilder und so. Aber es ist so, dass wir draufkommen sind. Es haben sich viele Junge, auch meine Tochter und so, angeboten, auch mein Kollege, der Fayad, sie schreiben die Texte. Aber ich habe eine eigene Sprache, weil ich rede einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja? Und manchmal vergesse ich zum Gendern. Und die Leute verzeihen es mir, weil sie merken, ich bin ein 61er-Jahrgang, sie merken, ich bemühe mich extrem drum. Aber es ist jetzt gerade in der Aufregung über das Thema, wo ich schreibe, vergessen gegangen. Und ich mache ganz schlechte Fotos, wo dann Freunde, die Fotografen sind, sagen, na doch, ich muss jetzt mal zu dir nach Lesbos kommen, gute Fotos machen. Aber die Leute mögen es trotzdem und finden es auch berührend, weil es authentisch ist. Mhm. Ja? Also sie können mich dann auch gut einschätzen, weil das wäre ja auch absurd. Ne? Wenn ich hier gut bin in der Arbeit und nur einen perfekten Media, also sozialen Medienkanal habe und nur perfekte Homepage bediene und alles, ich meine, da würde man sich dann denken, ist die auf Speed oder was hat die? Nein, das ist die normale Frage, die sich dann stellt. Ja. Ja? Und eines möchte ich noch sagen zu den Vertrauen zu meinen Volunteers. Ja, das gebe ich Ihnen, weil etwas ganz Wichtiges und wo wir irren Erfolg haben in Österreich, also die Geflüchteten, die wir begleitet haben, werden von Politik und Journalisten herangezogen, um als Paradebeispiel. Die wollen das jetzt nicht mehr, aber die werden immer gefragt, kann man euch herzeigen als positives Beispiel und so. Und bei mir ist von Anfang an so, dass ich mir denke, okay, mein Standardsatz ist, die Schönheit der Wesen wachsen lassen. Ich glaube daran, dass all diese jungen Menschen einen schönen Anteil in ihrem Wesen haben, wie unsere Jugend auch. Wenn man sich jetzt dauernd niederbängert und sagt, das musst du und das musst du, dann wird das nichts. Ich war Rebellin als Junge, ich weiß, was da passiert ist damals. Weil 71 war eine andere Erziehungsmethode als jetzt. Ja? Also ich bin 61 geboren, mit 10 war ich schon rebellisch, weil das musst du und das und du hast nichts verstanden. Wir haben jeden Dienstag in der Früh ein Team-Meeting und das sage ich meinen Volunteers auch, wir, und das ist ja die Realität, ich könnte ja das gar nicht machen ohne die. Ich meine, allein kannst du nicht alles einkaufen, für 200 Leute abpacken, nebenbei noch alles organisieren, reinigen, das geht ja nicht. Ja? Also das vermittle ich Ihnen, dass wir gemeinsam diese schönen Sachen erarbeiten und ich lasse Ihnen selber über, da mische ich mich überhaupt nicht rein, also Sie sagen mir dann Ihre Ergebnisse. Der eine kann zum Beispiel besser in Excel die Liste schreiben, der andere hasst Computer, der macht jetzt lieber die Sortierung Inventar. Das können die vollkommen selbstständig und da kommen die dann in ihre Kraft und in ihre Stärke und so kann man denen auch leicht vertrauen. Und das ist ja wie bei uns. Ich meine, wenn du jetzt mir Vertrauen schenkst, dann habe ich ja selber ein bisschen die moralische Auflage, dass ich mir denke, jetzt möchte ich es aber nicht missbrauchen. Ich möchte jetzt mein Bestes geben, weil du mir das Vertrauen geschenkt hast. Und auf dem Prinzip arbeite ich mit den Leuten. Und das funktioniert wunderbar.
Ja, jetzt landet hier gerade ein Flugzeug. Lustig.
Ja, das sollen die Leute jetzt akzeptieren. Das ist wie mit meinem Social-Media-Account. Das ist die Realität hier. Ja? Ich soll froh sein, dass heute Sonntag ist, weil sonst fliegt das alle zwei Stunden
drüber. Ja, so ist es hier, stimmt ja.
Ja.
Jetzt frage ich mich, wie du vielleicht anderen oder was du anderen Menschen raten würdest, die jetzt auch sowas machen wollen. Ob es Dinge gibt, wo du sagst, ja, das mach lieber nicht. Also die sozusagen in diese Richtung gehen wollen, wie du, die auch mithelfen wollen. Was würdest du denen raten?
Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Bereich. Weil der Bereich mit Geflüchteten zu arbeiten ist ja riesig. Da kann man ja jetzt zum Beispiel Lernhilfe geben, Quant sammeln und sortieren, Party machen, jemanden persönlich. Und da muss man jetzt dann differenzieren. Ja? Weil fürs Quant sortieren brauche ich keine psychische Stabilität. Ich meine, es ist gut, wenn man es hat, immer als Mensch. Aber wenn ich hier, also hier an den Außengrenzen, und das ist auch etwas, was ich kritisiere von anderen Kolleginnen, die für 3 Wochen jemanden nehmen, also man muss, Und das machen wir, wenn wir europäische Volunteers haben. Also das wird durchgescannt von oben bis unten. Die müssen eine Standfähigkeit haben. Die müssen möglichst im Moment wenig persönliche Verletzungen haben. Ja, weil das, die Grausamkeit hier ist so groß, dass da sofort Verstrickung oder was passieren kann. Dann müssen sie, also ich nehme keine Leute unter 2,23. Das ist einfach zu heavy hier. Mhm. Ja. Das ist, man merkt es nicht gleich, wenn man kommt. Ja. Aber jetzt in den letzten Wochen, Tote gefunden auf dem Boot, das verbreitet sich dann auf der Insel. Das sind doch keine Alltagserlebnisse bei uns zu Hause. Ja. Also wenn jetzt mein Nachbar tot in der Wohnung aufgefunden werden würde, dann würde ich mit meinen Kindern eindringlich darüber reden und das abarbeiten. Ja. Da hat er da keine Zeit dazu quasi. Ja. Eine Freundin von mir war da, die hat dann das eingefädelt von Hemayat. Das ist eine ganz tolle NGO, wo sich Expertinnen, Psychologinnen und Psychologen, die geschult sind für Traumata, bereit erklärt haben, hier Volunteers, wie meine Freundin, die ist Politikerin, da war, haben die alle geweint. Ja? Die hat gesagt, so kann das nicht sein. Also das nimmt niemand an. Ja, das ist ein Wahnsinn. Die haben das angeboten, man kann die anrufen. So. Also niemand will ihnen sagen, aber von 100 vielleicht zwei. Also das ist etwas, was ich rate, dass man wirklich schaut, bin ich stabil genug? Das ist nicht nur, ich will jetzt an die Außengrenze. Mhm. Hier ist Hardcore. Ja. Ja? Ich sehe hier kaum jemanden, der nicht geritzt ist, kaum jemanden, der keine Folterspuren hat. Ja. Das muss man sich bewusst machen. Und die Verantwortung müssen auch wir als Geschäftsführerinnen oder Manager dieser NGOs übernehmen. Dass wir einfach sagen, tut mir leid, man tut nicht gern jemanden nicht kommen lassen. Weil man will ja den nicht beleidigen, aber das auch dieses Selbstbewusstsein nehme ich mir heraus. Dass ich sage, du, ich glaube, es ist besser, dass ich unbedingt finde, also den Rat gebe, sich unbedingt mit Leuten zu vernetzen, die sowohl in Deutschland, Österreich, Italien, wherever, und an den Außengrenzen Erfahrung haben. Ja, ich meine, wenn ich mit dir rede, dann merke ich, du siehst total, was ist dort vonnöten, hier vonnöten, sich mit solchen Menschen zu unterhalten, dass man einfach sieht, was kommt auf einem zu. Ja. Also das einmal und dann glaube ich auch wirklich die finanzielle Situation zu prüfen. Weil es ist eine extreme Belastung. Jetzt hast du die emotionale Belastung hier, hast dauernd diesen Lärm, also auch in der Nacht die Motorräder fahren. Also der Geist kommt schwer zur Ruhe hier. Und dann musst du vielleicht nachdenken, wie bezahle ich zu Hause mein WG-Zimmer als junger Mensch oder wie bezahle ich hier mein Essen oder mein Flug. Wir sind einer der wenigen, die Zimmer und Flug europäischen Volunteers sozusagen als Wertschätzung für ihre Arbeit bezahlen, aber die meisten kriegen es ja nicht. Und in diesem Enthusiasmus, wir fahren jetzt an die Außengrenzen und helfen, werden diese ganz praktischen Dinge oft übersehen.
Ja, das glaube ich, ja.
Und das ist was, und das vermittelte ich auch immer meinen Kolleginnen in Österreich, die ja an uns dann Leute übermitteln, ja, oder dabei behilflich sind, wenn sie Anfragen haben. Und auch uns rate ich. Ich habe einen Kollegen, wir sind zwei NGOs, die an den Außengrenzen in Österreich tätig sind, das ist die SOS Balkanroute und ich. Und sich da locker reinstellen und sagen, alles so leibend, wir machen jetzt unsere Projekte, ist komplett die falsche Info. Ja. Also ja, wir haben es toll abgearbeitet, wir machen ein Samstagfrühstück und da lachen alle Volunteers und so. Aber ich habe viele Beiträge auf meiner Homepage, wo ich auch schreibe, mir geht es nicht gut. Gerade also dieses Verletzlichmachen auch selber und zugeben, dass wir kommen hier alle an die Belastungsgrenzen, das finde ich sehr wichtig.
Ja, ich hatte auch so eine Begegnung in Athen, wo eine Volunteerin mir auch das auch so geteilt hat. Und gesagt hat, ja, sie geht, kommt manchmal nach Hause und dann weint sie eine halbe Stunde und dann ist alles weg. Und das fand ich auch irgendwie gut, weil man damit dann nicht sich so alleine fühlte. Ne?
Ich meine, das weg ist, da habe ich jetzt einen Einspruch. Ja. Sie kann weinen, das mache ich auch. Mhm. Ja. Ja. Ich habe dann auch meine besten, engsten Freunde, die denen schreibe ich, ich telefoniere dann nicht gern, weil verheult. Und ich will das denen auch nicht so überstülpen, weil die wissen genau, wie ich reagieren und wie mich ausbalancieren. Und da gibt es dann auch zwei junge Männer, die großartig tolle junge, emanzipierte Familienväter sind, die schreiben dann auch, du Doro, jetzt ist es Zeit, dass du heimkommst. Mhm. Die merken es an meiner Sprache. Ja, wie ich mich, irgendwann kommt der Tag, da hältst du es nicht mehr aus und dann wirst du auch radikalisiert, weil die Radikalisierung ja gerade ein Thema in Europa ist. Wir haben viel mehr radikalisierte Deutsche und Österreicherinnen, als wir annehmen. Ja? Weil das ist einfach mit der Emotion nicht zurechtkommen. Und an den Punkt kommen wir alle und dann sagen auch mein Vorstand und so, du Doro, weißt du, komm jetzt, Team arbeitet super, heimkommen, runterkommen. Mit Weinen allein, also das ist einmal gut, so ein momentanes Overwhelming auszulassen, aber der nächste Schritt muss sein, am nächsten Tag die Supervision anrufen und sagen, du, ich weine jetzt am Abend. Mhm. Ja, also das ist dann professionell. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, auch damit uns die Gesellschaft ernst nimmt, dass wir unseren Job professionell machen. Mhm. Viele von uns sind keine ausgebildeten Sozialarbeiter, Arbeiterinnen. Ich bin dankbar, dass ich keine bin. Weil ich habe Studentinnen hier gehabt von der Sozag, die haben dann, wenn einer geweint hat, gesagt, nein, die darf man jetzt nicht umarmen, da muss man eine Distanz haben, ist auch absurd. Ja? Weil wenn neben mir jemand weint, ist mir das wurscht, ob er Flüchtling ist oder Griechin. Ja, wenn ich eine Beziehung habe, ich meine, ich gehe jetzt nicht zu einem Fremden hin und so, aber dann einmal einen Arm nehmen und sagen, du pass auf, du bist jetzt nicht alleine. Also wenn ich das nicht kann und das eintrainiert kriege von der Uni, dann wäre es nicht mein Ding. Aber das auch nach Hause gehen können, was mir auch Leute vorwerfen, die sagen, was, du gehst da baden? Ich meine, ich gehe nicht viel schwimmen, aber ich gehe. Was, du gehst da schwimmen lauter Tote in dem, ja eh. Dann sage ich, na gut, kannst nicht mehr ins Mittelmeer gehen, kannst in Attersee auch nicht mehr gehen. In Österreich im Salzkammer gut, weil da gibt es Tauchertote, also es gibt überall Tote in die Gewässer. Ja? Nein, das muss man pragmatisch sehen. Weil sonst drehst du durch. Das geht nicht. Das ist ja vollkommen was anderes. Das Meer ist super schön. Es ist sauber. Man sieht, die Türkei will jetzt nicht immer nur denken, dass da drüben jetzt die Geflüchteten darben. Nein, da fahre ich auch mit der Fähre rüber, eigentlich lustig, der Markt. Es gibt, jede Medaille hat zwei Seiten. Ja. Und in dieser Balance zu bleiben, das ist unser Auftrag. Das ist unsere Verpflichtung. Und das war auch jetzt mit den Palästinensern. Ich habe Palästinenser im Team jetzt. Ja, ich habe jetzt zwei Palästinenser, die haben seit 3 Tagen keinen Kontakt zu ihrer Mama und zu den kleineren Geschwistern. Na, wenn ich da jetzt auch emotionalisiert bin, dann geht die Post ab. Mhm. Ja, also es ist eine Verpflichtung, dass wir das Schöne auch im Leben sehen und das ist so. Und alles andere ist kindisch, weil wir können jetzt schon sagen, wir gehen jetzt weg von Lesbos, lebe in Österreich, du wieder Keramiken, die Kriege sind auf der Welt. Also das ist immer präsent. Also das ist, ja.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich danke euch. Ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr da war, also hergekommen seid, weil das ist auch Stress. Ich weiß das, alle besuchen, weil ich tue das normalerweise für politische Personen oder Journalistinnen organisieren, diese Termine und so. Und ich glaube, der Stress ist ja auch darin, wenn man so viel Information kriegt. Und das ist aber auch toll, dass ihr euch das antut, ja? Weil das muss man ja dann zu Hause sortieren und schauen und weitergeben. Also ich freue mich auch sehr, dass ihr da seid und auch wirklich, dass ihr euch mit unserer Arbeit verbunden fühlt. Dankeschön.
Ich bin ja nun nachgereist nach Fabi und versuchte mich ganz schnell irgendwie einzuarbeiten, wen ich wann treffe. Und also an Doro Blanca kommt man nicht vorbei.
Ja, also hast du gut gemanagt, das Nachreisen und ein. Nein, weil es ist ein totaler anderer Umgang als. Also in Graz bitte, wenn ich einen Termin habe, dann kann ich nicht neben dir 3-mal das Telefon abnehmen, 2-mal sagen, bitte setz dich jetzt daher und wart, dann sagen, nein, ich bin jetzt gestresst, weil morgen muss ich noch das Scheißhäusl putzen. Danke, Fabian, für deine Hilfe. Ja. Also das geht ja alles bei uns zu Hause nicht. Ja, hier ist es aber so, ihr steht da, dann der eine telefoniert, mal jetzt ist dort irgendwas, müssen wir dort dann wie gestern 9 Familien vergessen zum sagen, sie haben die Insel verlassen. Ich bin ja nicht böse, ich verstehe es. Die sind in ihrem Stress und happy und brauchen Handgepäck, wo soll es rein. Haben halt vergessen, aber da bleibt viel über bei der Verteilung. Ja. Ihr seid gesessen, ja, da muss ich schauen, Lebensmittel loswerden, ich kann es nicht, und gerecht loswerden. Mhm. Also danke, ihr habt euch da super eingefunden. Und
es wir danken dir, Doro.
Danke.
Ja. Herzen,
ja. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war's. Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Bis zum nächsten Monat. Und bis dahin, vergesst nicht mit anzupacken und bitte lasst uns eine Bewertung da.